Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Ja, und mit jede Menge Feminismus.
Thomas Mann.
Und viele Diebe.
Herzlich willkommen.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Je mächtiger wir Frauen werden, desto stärker wird uns suggeriert, dass unser Körper völlig unzumutbar ist. Das schreibt Lori Penny im Kapitel Abgefuckte Mädchen ihres neuen Buchs Unsagbare Dinge, Sex, Lügen und Revolution, das hierzulande bereits wenige Monate nach Veröffentlichung in die 2. Auflage geht. Es ist nur eine von vielen wütenden Feststellungen in der knapp 300 Seiten starken Polemik, wie Lori Penny es selbst nennt. Ja, es geht um Feminismus schon wieder und immer noch. Penny hat mehr Fragen als Antworten und eine Lösung für alle Probleme sowieso nicht. Warum es trotzdem wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, erzählt uns Lori Penny im Gespräch mit den Literaturagenten bei Radio 1.
Lydia, allein in Berlin kamen 680 Menschen zusammen, um Lori Penny live zu sehen. Zuerst in der vergangenen Woche im SO 36, wo dann viele nach Hause geschickt werden mussten. Und Mitte dieser Woche bei einer spontan organisierten zweiten Lesung in der Kantine Kreuzberg. Woher rührt dieser immense Erfolg?
Na, natürlich hängt das von ihrer Person auch ab. Lori ist vor allem hör- und sichtbar. Sie ist laut, sie ist bunt, sie ist unnachgiebig und sie ist sehr netzaffin. Sie ist einfach präsent. Was es die Themen angeht, hat sie selber eine Vermutung aufgestellt. Ach, es ist wirklich eine Vermutung. Sie ist überrascht und überwältigt von dem Erfolg in Deutschland. Sie findet das Niveau der Diskussion rund um Feminismus viel erwachsener als noch in anderen Ländern, beispielsweise zu Hause in England, wo sie weit weniger Bücher verkauft hat als in Deutschland, wo es bereits in die 2., wahrscheinlich sogar auch in die 3. Auflage gehen wird. Die Deutschen seien hungrig nach Fakten, aber ebenso nach neuen, jungen Stimmen. Sie weiß auch, dass es viele junge Stimmen gibt, feministische Stimmen in Deutschland, aber also sie ist ihnen begegnet, aber vielleicht sie sollten deutsche Verleger einfach mutiger sein, sich diese Feministinnen einzufangen und sie Bücher schreiben zu lassen.
I don't know what it is about this book in Germany which has made such a massive impact. I think it's partly because the German level of discussion about this sort of thing is a little more adult. I think there is a hunger for more subtle arguments and also more radical arguments. But also because the German discussion about feminism over the last few years, from what I can tell and what people have told me, it's been very dominated by just one or two voices and mainly from older generations. And so there hasn't really been a book like this from a young German writer in the last few years. And whilst, you know, I'm glad that I can help, I'm wondering what it is about the young German feminist left where there hasn't been that attention paid, because I've met, even in the course of this week, I have met so many radical young German feminists of every persuasion, and I'm wondering why the German book publishing industry isn't hunting down those people and saying, right, no, you write a book now.
Ja, Lori selbst fing früh an, sich für feministische Themen zu interessieren. Sie war 11, als sie im Bücherregal ihrer Mutter ein Buch von der australischen Feministin und Journalistin Germaine Greer gelesen hat. Vor allem deren Direktheit und Klarheit der Gedanken begeisterte Lori. Sie verstand es, was da steht. Auch wenn das heute ein bisschen anders ist, als Erwachsene sieht sie Greers Theorien kritisch, Stichwort Enthaltsamkeit. Das würde jetzt zu weit führen. Ich weiß auch zu wenig über Greer. Fakt ist, schon als Kind war Lori anders. Und das, obwohl man auch von ihr verlangt hat, ein gutes Mädchen zu sein. Und sie wollte auch gern a good girl sein, aber das war dann Heuchelei und sie hat dann im Teenageralter irgendwann aufgehört, so zu sein. Sie weiß, dass viele, die von Frauen und Mädchen verlangen, gut zu sein, brav zu sein, sich anzupassen, nicht auszuschlagen, dass die es eigentlich nur gut meinen, dass sie uns, sage ich jetzt mal, beschützen wollen, vielleicht denken, dass aus der Rolle zu fallen gefährlich sei. Und Feminismus ist auch irgendwie gefährlich und auch gar nicht leicht. Und es ist auch gar nicht leicht, andere Feministinnen und Feministen zu finden. Das Internet war Loris Weg nach draußen.
I was always, even as a kid, very strange. And I found it too difficult to pretend to be a good girl. And so when I was about 16 or 17, I just decided I'm going to give up. I'm going to give up. I'm going to try and do something else with my life. But I think a lot of women in particular are told that standing out is a very bad thing. And you have to be good because otherwise your life will be very hard. And the people who tell women and girls this aren't necessarily sexist. Sometimes they're people who love those women and girls very much. They just want the best for them. And sometimes the best is meant to be not standing out. Because, yeah, it's difficult and you have to work harder to find your people and your friends. So I'm one of those people who the internet has been a lifesaver for, because I was always able to find the other weirdos.
Da denkt man aber ausgerechnet das Internet, da wird zwar immer auch mal wieder kontrovers debattiert, aber genauso oft beleidigt, diskriminiert, gewettert, insbesondere gegen den Feminismus, gegen Political Correctness. Welche Haltung hat Lori Penny diesbezüglich?
Ich würde es zusammenfassen, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, Unverständnis. Vor allem, weil sie weiß, dass viele sogenannte Antifeministen, wie sie sich manchmal auch nennen, viele Punkte eigentlich gut finden, für die Feminismus ja steht. Gleichberechtigung in Beziehungen beispielsweise gleicher Lohn für Frauen und Männer, hohe Bestrafungen für Vergewaltiger, also dass sie auch geahndet werden, ihre Taten. Selbstverständlich, aber sobald sich abzeichnet, dass die eigenen Werte und Argumente in Frage gestellt werden, angekratzt werden, anders betrachtet werden, werden viele Menschen bissig. Hinzu kommt dann auch diese Ignoranz, die ich persönlich oft wahrnehme. Sie beschreibt sie auch im Buch, zum Beispiel die wohl situierte weiße europäische Frau, die selbstständig arbeitet, unabhängig ist, selbst entscheidet, wann sie wie, mit wem in die Kiste geht, ein Kind zeugt oder auch nicht, die schön und gebildet ist, der es richtig gut geht. Klar kann die sagen, stellt euch nicht so an, guck mal, es geht doch, ich kann es doch auch, ich brauche keinen Feminismus, ich bin einfach so, aber das ist egozentrisch und weltfremd. Denn Lori weist darauf hin, nicht alle sind so, nicht alle sind in diesem Stand. Was ist mit denen, die eben nicht in dieses Bild passen, die noch nicht gefunden haben, wer sie sind? Frauen, aller Art, alle Queers, alle Suchenden, alle Mittellosen, Ängstlichen, die noch nicht wissen, welches Geschlecht sie haben, welche Sexualität sie haben, für die muss gekämpft werden, weltweit. Und sie zitiert unter anderem Andrea Dworkin, kannte ich gar nicht. Bin sehr froh und sehr dankbar für den Namen. Eine radikale Feministin war sie, 2005 gestorben. Die sagt unter anderem, Antifeminismus ist eine wesentliche Form von Sexismus. Und Lori ergänzt, Feminismus wird als etwas Hässliches dargestellt. Und das ist natürlich schwierig für viele Frauen, denn welche Frau will nicht gemocht werden und schön gefunden werden?
Well, Andrea Dworkin, who I don't agree with a lot of her ideas, but she's one of my favorite writers. She's a brilliant prose stylist, and she gets some things very right. And she says that anti-feminism, a specific prejudice against feminism, is one of the most significant forms of sexism, because the stereotypes about feminists themselves reflect on all women who in any way want to change their situation. So, you know, women are scared into behaving by the idea that, oh, if you're a feminist, you're ugly. Oh, if you're a feminist, nobody will like you. And it's very important for girls to be liked. It's important for our social standing. You know, we can't get away with not being liked.
Ja, und jetzt nochmal zurück zur ersten Frage, Thomas. Ich glaube, dass Loris Texte so unneu ihre Thesen eigentlich sind und das, was sie will, dass sie in der Lage ist, mit uns, also es anzuregen, dass diese Bilder verschoben und verändert werden.
Unsagbare Dinge. Sex, Lügen und Revolution von Lori Penny, aus dem Englischen übersetzt von Anne Emmert, ist erschienen in der Edition Nautilus. 283 Seiten, kosten 16,90 € oder als E-Book 14,99 €.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Und damit kommen wir zu einem Phänomen, das wir bisher in dieser Rubrik noch nicht hatten, dem umstrittenen Hörbuch. Thomas, warum ist die große Originalton-Edition von Thomas Mann denn umstritten?
Weil man eben so schön unterschiedlicher Meinung zu ihr sein kann, wie es die Rezensenten in der FAZ und der Süddeutschen Zeitung waren. Zuerst mal, die Box besteht aus 17 CDs mit über 1000 Minuten Spiellänge, enthält alle großen Aufnahmen, Schallaufnahmen, Plattenaufnahmen, die Thomas Mann gemacht hat, Lesungen aus den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull, Komplettlesung der Erzählung Thomas Antonio Kröger, Auszüge aus Josef und seine Brüder, dem Zauberberg, Dr. Faustus, auch sehr schön. Rundfunksendung, die er gemacht hat, so hat er einmal seine Lieblingsmusik gespielt und kommentiert, ein anderes Mal für den WDR aus seinem Leben erzählt. Er bekam halt viele Gelegenheiten zum öffentlichen Reden. Er war Literaturnobelpreisträger und ein brillanter, sehr unterhaltsamer Redner.
Meine Damen und Herren, da nun auch ich in der Reihe der autobiografischen Plaudereien des Westdeutschen Rundfunks zu Ihnen sprechen soll, werden Sie es mir vielleicht zugute halten, vielleicht sogar es willkommen heißen, wenn ich zum Gegenstand meiner kleinen Erinnerung die Entstehung des Buches wähle, von dem ich glauben darf, dass die meisten, die mir heute Abend zuhören, es kennen, nämlich die Budden der Buddenbrooks. Es ist lange her, dass dieser bürgerliche Roman mir erwuchs. Ein 24-Jähriger schrieb ihn, der ich einst war, der ich in der seltsamen Kontinuität des individuellen Lebens noch immer bin und der mir doch so fern schon ist, dass ich über sein Werk fast zu sprechen vermag wie über ein Fremdes.
Es knackt und rauscht zwar gewaltig, klingt aber unbeschreibbar, unbestreitbar und unbeschreibbar gut. Was kann denn an dieser Box stören?
Man kann, wie das der Kollege der FAZ getan hat, bemängeln, dass fast alle Aufnahmen der CD-Box andernorts schon mal veröffentlicht worden sind und dass viele Aufnahmen, von denen man weiß, dass es sie gibt, in der Box nicht enthalten sind. Sprich, diese Box bietet nichts wirklich Neues. Das ist die berechtigte Kritik eines Kenners. Man kann aber auch ins Schwärmen kommen, wie der Kollege der Süddeutschen Zeitung, der nicht weniger Thomas Mann-Kenner ist, der sich an der vorhandenen Fülle berauscht, an dem, was die Box bietet, an dem, was sich durch die Stimme, die Rhetorik, die Auftrittsweise von Thomas Mann vermittelt, was da an Zeitgeschichte, an Kulturgeschichte hörbar wird.
Okay, und was meinst du?
Ich habe vieles zum ersten Mal gehört. Ich bin begeistert. Ich würde sagen, die Box ist sehr geeignet, den großen intellektuellen und Vortragskünstler Thomas Mann kennenzulernen. Dazu trägt auch das Rundfunkfeature von Hermann Kurzke bei, das in der Box enthalten ist, Thomas Mann, Leben und Werk, eine vorzügliche Einführung. Und was mich immer wieder besonders fasziniert, sind die auch in der Box enthaltenen Reden, die Thomas Mann über die BBC während des Krieges an die deutschen Hörer gehalten hat, gegen die Nazis. Das sind einzigartige Dokumente, Höhepunkte der Radiogeschichte wie auch der Redekunst.
Deutsche Hörer, dem, der heute wieder zu euch spricht, war es vergönnt, im Lauf seines nun schon langen Lebens für das geistige Ansehen Deutschlands einiges zu tun. Ich bin dankbar dafür, aber ich habe kein Recht, mich dessen zu rühmen, denn es war Fügung und lag nicht in meiner Absicht. Kein Künstler tut sein Werk, um den Ruhm seines Landes und Volkes zu mehren. Die Quelle der Produktivität ist das individuelle Gewissen. Ihr Deutsche dürftet mir heute mein Werk nicht danken, auch wenn ihr wolltet, sei es darum. Es wurde nicht um euretwillen, sondern aus eigenster Not getan. Aber etwas ist, das wirklich um euretwillen aus sozialem und nicht aus privatem Gewissen geschah. Und täglich werde ich gewisser, dass die Zeit kommen wird und schon näher kommt, wo ihr es mir danken und es mir höher anrechnen werdet als meine Geschichtenbücher. Das ist, dass ich euch warnte, als es noch nicht zu spät war, vor den verworfenen Mächten, in deren Joch ihr heute hilflos geschirrt seid und die euch durch tausend Untaten in ein unvorstellbares Verderben führen.
Ich bin beeindruckt, Thomas.
Was für eine Sprachmacht. Ne?
Ja, Thomas Mann, die große Originalton-Edition, erschien im Der Hörverlag. Sie umfasst 17 CDs mit einer Gesamtlaufzeit von 17 Stunden und 10 Minuten. Und alles zusammen kostet sie, wenn Sie es sich denn gönnen oder schenken lassen, 49,99 Euro.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herm.
Hallo. Am kommenden Dienstag, den 30. Juni, präsentiert Radio 1 ein literarisches Gipfeltreffen im LCB am Wannsee. Eine Lesung mit Daniel Kehlmann und Tetsu Cole. Dessen neues Buch hast du gelesen, Thomas. Mhm. Es heißt, jeder Tag gehört dem Dieb. Das ist ein ungewöhnlicher Titel.
Für ein ungewöhnliches Buch, das sich nicht leicht einordnen lässt. Es beginnt wie ein Sachbuch. Der Erzähler berichtet, wie er in New York das Visum für eine Reise nach Nigeria abholen will und im Konsulat schon mit Korruption konfrontiert wird. Der Beamte am Schalter will einfach mal ein wenig Schmiergeld haben. Und damit ist eines der Hauptmotive des Buches genannt. Tetsu Cole erzählt, wie es in Nigeria zugeht, warum das Land, das über gigantische Erdölvorkommen verfügt, einfach nicht auf die Beine kommt.
Wenn du sagst, es beginnt wie ein Sachbuch, wie geht es dann weiter?
Es wird eine Mischung zwischen Reisebericht und Roman. Der Erzähler fährt nach Lagos und wir gehen mit ihm durch die Stadt. Das Buch bekommt seine starken romanhaften Elemente dadurch, dass viele Geschichten ineinander verschränkt werden. Für den Erzähler ist es eine Reise in die Vergangenheit. Er ist in Lagos aufgewachsen. Da fängt allerdings auch gleich die Fiktion an. Tetsu Cole ist eben nicht in Nigeria aufgewachsen, sondern in den USA. Er ist das Kind nigerianischer Auswanderer. Dass man aber das ganze Buch hindurch nicht genau weiß, ob es sich um erfunden oder tatsächlich erlebte Geschichten handelt, liegt daran, dass Cole höchst lebendig erzählen kann. Meist kleine, kurze Geschichten von einem Museumsbesuch, bei dem ihm dann klar wird, dass Nigeria seine von Diktatoren geprägte Vergangenheit noch lange nicht überwunden hat. Oder wenn er von jungen Nigerianern erzählt, die nichts anderes wollen, als das Land zu verlassen. Oder wenn er die groteske Religiosität in dem Land darstellt. Und das immer ganz knapp, ganz konzentriert. Man erfährt auf ganz engem Raum ganz viel über das Land und seine Mentalität.
Das klingt tatsächlich so, als ob du angetan bist. Also als ob du Lust bekommen hättest, dir das anzusehen, selbst zu erleben. Ist das so?
Kann gut sein. Also man versteht den Reiz einer solchen Stadt wie Lagos sehr gut, wenn man das Buch liest. Ja. An einer Stelle wird die Stadt beschrieben mit einem Vers des schwedischen Literaturnobelpreisträgers Thomas Tranströmer. Komm zu mir, denn ich bin so widerspruchsvoll wie du selbst. Und diese Widersprüchlichkeit fängt Cole einfach grandios ein, den Rausch in einer solchen Metropole zu sein. Lagos hat schätzungsweise 10 Millionen Einwohner, ist also 2,5-mal so groß wie Berlin. Den Rausch, aber auch die Gefahren einer solchen Stadt.
Kommen wir von einer großen Stadt zu einer etwas kleineren Stätte. Was erwartet denn die Besucher am Dienstag am Wannsee bei der Veranstaltung mit Tetsu Cole und Daniel Kehlmann?
Sicher ein Gespräch über neue Literatur, über das Erzählen. Kehlmann wie Cole sind ja beides große Erzähler.
Ja.
Erzählen Geschichten, die uns die Gegenwart literarisch erschließen. Man denke nur an Kehlmanns Geschichten in dem Roman Ruhm. Es geht sicher auch um die Verbindung von Literatur mit anderen Künsten. Cole ist Fotograf. Das Buch Jeder Tag gehört dem Dieb ist durchzogen von Schwarz-Weiß-Fotografien. Es wird vielleicht ums Auswandern gehen. Daniel Kehlmann wohnt mittlerweile neben Berlin auch oft in New York. Irgendwer hat ihn mal als halben Auswanderer bezeichnet. Also viele spannende Themen in einem möglicherweise ganz besonderen Rahmen. Denn wenn das Wetter mitspielt, findet die Veranstaltung im Garten des LCB statt, also direkt am Wannsee. Mit Blick auf Lagos und New York.
Und los geht es am Dienstag im LCB um 20 Uhr. Radio 1 präsentiert das Gespräch von Daniel Kehlmann und Tetsu Cole. Morgen aber ist Tetsu Cole schon zu Gast bei Radio 1 und zwar um 19 Uhr. Er wird seine Lieblingsmusik mitbringen und, so hoffen wir, erzählen, was er im letzten Monat erlebt hat. Den hat er nämlich hier in Berlin verbracht, wo er an einem neuen Buch gearbeitet hat.
Ja, und um das nicht zu vergessen, das aktuelle Buch von Tetsu Cole heißt Jeder Tag gehört dem Dieb, wurde aus dem Englischen übersetzt von Christine Richter-Nielsson, ist erschienen beim Hansa Berlin Verlag, 175 Seiten, kosten 18,90 Euro. Komische Dinge tun sich am Bahnhof Möckernbrücke. Taschendiebe berauben die Touristen, indem sie die Rolltreppe manipulieren. Der ehemalige Bibliothekar Frieling beobachtet alles, doch weder die Polizei noch Frielings Bekannte im Café Kleist fühlen sich veranlasst, etwas zu unternehmen. Diebsgeschichte heißt der stille Roman von Friedrich Krönke über in die Jahre gekommene Lebenskünstler, den alten Westen Berlins und die neuen Gefahren der Stadt. Darüber sprechen wir jetzt mit ihm live. Herzlich willkommen, Friedrich Krönke.
Tag.
Hallo.
Wenn man den Anfang des Romans liest, wie dieser Bibliothekar Frieling da die Machenschaften der Taschendiebe beobachtet, wie er hinter den Trick kommt, die Taschendiebe blockieren mit einem Kronkorken die Notbremse der Rolltreppe, auf der sie dann die Touristen bestehlen, hat man den Eindruck, da steckt ein wahrer Kern hinter. Haben Sie auch sowas beobachtet und war das die Inspiration zu Ihrem Buch?
Ja, ja, ja. Man kann das beobachten, bis in die Einzelheiten, die ich nenne, Kronkorb, das Stoppen der U-Bahn-Rolltreppe, diese Einzelheiten sind genau beobachtet und verwendet. Nicht völlig zutrifft der U-Bahnhof Möckernbrücke.
Das war ein anderer, wo Sie das beobachtet
haben. Es ist ein anderer U-Bahnhof, ganz nah. Aber ich wollte keine Reportage schreiben.
Die Hauptfigur, der Erzähler Frieling, ist eine traurige Gestalt. Er ist 62 Jahre alt, wurde vor einiger Zeit verlassen, lebt also allein, hat als Bibliothekar den ganzen Tag Bücher und CDs gescannt. Ein Job, den jetzt Maschinen erledigen. Was hat Sie an dieser Figur interessiert?
Die Figur steht für, nicht für die ganze Generation, aber für einen gewissen Teil der Population Berlins. Ich sage mal, weil ich mich damit besser auskenne, des ehemaligen West-Berlins. Das ist in dem Sinne auch eigentlich ein, wenn man so will, eine Art West-Berlin-Roman. Diese Generation existiert. Ich spreche davon auch in dem Buch als so eine Art hintere Schicht im heutigen Berlin. Die waren auch da und sind noch da, aber man spricht nicht von ihnen. Das ist aber etwas, was mich ausgesprochen interessiert. Ich sage einmal an einer Stelle Wilmersdorfer Witwen, aber alternativ und radikal gewesene Wilmersdorfer Witwen. Das ist dieser Menschenkreis, wie er dann in diesem Café konzentriert gefunden wird.
Herr Krünke, ich kannte Ihr Buch gar nicht und als Thomas mir davon erzählte, habe ich mir so notiert Diebesgeschichte. Und dann musste ich mich korrigieren, es heißt nicht Diebesgeschichte, es heißt Diebsgeschichte. Ja. Was steckt dahinter?
Man muss immer bei dem, was ich schreibe, hören. Das ist immer auch Melodie. Und auch der Titel ist schon melodisch bewusst gedacht. Natürlich weiß man nie, Diebes. Es sind mehrere. Diebe-Geschichte wäre auch denkbar. Es sind immer Diebe, die da auch beschrieben werden. Die einzelnen Typen, auch die werden beschrieben. Und die sind dann nicht das alte West-Berlin, sondern das neue Gesamt-Berlin. Damit haben diese Diebe auch zu tun.
Inwiefern?
Es stoßen nicht nur zwei Generationen, sondern zwei Welten aufeinander. Eine eher beschauliche Menschengruppe, die eben in diesem Café sich trifft und die von den Vorgängen am U-Bahnhof Möckernbrücke erfährt. Die sind ja nicht nur irgendwie alt und oder halbwegs alt und ein bisschen verdattert und so, sondern sie stehen auch für gewisse Wertesysteme, die in Frage gestellt sind. Also bei ihnen sind Dinge noch hängen geblieben, die mit solchen Sprüchen wie legal, illegal, scheißegal zu tun haben oder auch all das, was man Political Correctness auf der anderen Seite wieder nennt. Das alles wird aufgemischt durch die Erlebnisse, die Frieling hat und die er im Café den anderen erzählt und Verwirrung bringt.
Frielings Verhältnis zu den Taschendieben changiert. Er ist mal fasziniert, er ist aber auch verängstigt, dass das in seiner unmittelbaren Lebenswelt stattfindet. Er will sie bekämpfen. Woher rührt diese gemischte Gefühlslage?
Ja, ich glaube einerseits diese herkömmliche Sichtweise auf Legales, Illegales, auch ein jahrzehntelang vorhanden gewesener Wunsch nach Abenteuer, nach Unbürgerlichsein, der sich jetzt im Gegensatz stellt zu einer gewissen Gesetztheit, gesetzt Werdens der Zeitungslektüre im Café und die Dinge passen nicht mehr zusammen. Ich erlebe sie ja auch. Deswegen kann ich davon erzählen, weil ich das selber erfahre. Wenn ich auch noch nicht ganz der Altersgruppe des Café Kleist angehöre. Aber fast.
Wie ist denn das heute? Sind Sie auf besondere Art und Weise berufsblind geworden? Entdecken an jeder Ecke die Taschendiebe? Sehen die Tricks? Sehen Ihre Protagonisten plötzlich wieder in der Stadt, in anderen Figuren?
Ich habe vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass die Ereignisse ja auf wirklich Beobachtetem in West-Berlin beruhen.
Genau.
Und umso irritierender ist es für mich, als ich selber, als der Schriftsteller Friedrich Krönke, nicht meine Figur, nachdem das in Druck ist, nachdem es in der Vorschau des Verlags erschienen ist und so weiter, jetzt, nachdem es da ist, diese Diebe auf der Rolltreppe auch wirklich weiterhin zu erleben, sogar Motive zu erleben, wo ich denke, oh, das hätte ich noch mit reinnehmen sollen, aber leider jetzt ist es schon im Druck. Zum Beispiel, dass ich erlebt habe, ich selber, der Autor, dass ein Taschendieb im U-Bahnhof, als ich zu lang hingeschaut habe, auf mich gedeutet hat und gerufen hat, da, ein Dieb. Eine Umkehrung, die so schön hineingepasst hatte, aber es war im Druck.
Aber was tut denn der Schriftsteller Friedrich Krönke, wenn er heute Taschendiebe beobachtet? Ruft er dann auch, da, ein Dieb, wie das Frieding manchmal im Buch tut?
Er hat eine gewisse innere Ruhe gefunden, dieser Autor Friedrich Krönke, dadurch, dass er es zu Papier gebracht hat. Dadurch hat er diese Irritationen bewältigt. Trifft übrigens auch auf frühere Bücher von mir zu. Der Wunsch, das ungeheure Bedürfnis, bestimmte, zum Teil radikal erfahrene Erlebnisse und Erlebniswelten einfach abzunabeln, dadurch, dass ich sie beschrieben habe. Jetzt geht's. Wenn man die Polizei ruft und die Polizei tut nichts, dann kann man immer noch einen Roman schreiben.
Und wenn man einen so wunderbaren Roman geschrieben hat wie Friedrich Krönke, dürfen wir als Moderatoren sagen, rufen Sie nicht die Polizei, rufen Sie Ihren Buchhändler an, ja, und bestellen Sie Diebsgeschichte. Mhm. Das Buch ist erschienen im Verlag Myri Salzmann, der in Wien, Salzburg und Berlin ansässig ist. Der Roman umfasst 130 Seiten und kostet 19 Euro. Vielen Dank für Ihren Besuch, Friedrich Krönke, und kommen Sie gut und unbestohlen nach Hause.
Tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Und in der kommenden Stunde geht es unter anderem um Wurstzipfel.
Und Faulheit. Schönen guten Abend.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Simon ist tot. Sein Gehirn ist nach einem Unfall in Blut ertrunken. Doch sein Körper ist intakt, voller Organe, die anderen Menschen helfen könnten. In ihrem Roman »Die Lebenden reparieren« erzählt die französische Autorin Maylis de Kerangal detailliert davon, wie eine Organspende abläuft, wer involviert ist, wie die Ärzte handeln, was die Hinterbliebenen erleiden. David Wagner hat den Roman gelesen und ist jetzt zu Gast bei den Literaturagenten.
Und zwar am Telefon aus Istanbul, wo er gerade ein Stipendium hat. Hallo David.
Hallo.
Hallo.
Hallo Lydia.
So, jetzt schwärmen wir uns doch mal kurz vom Sommer in Istanbul vor, von deinen Spaziergängen durch die Stadt. Und dann bieg ganz schnell dazu ein, uns zu erzählen, warum du uns ein so düsteres Buch vorstellen möchtest.
Ja, also mit dem Sommer ist es eigentlich gar nicht so weit her in Istanbul. Ich hatte hier Wochen, einige Monate, die eigentlich zu den schlechtesten gehörten, seit es Wetteraufzeichnungen gibt. Meistens war es in Berlin wärmer, aber trotzdem will ich nicht bestreiten, dass es hier sehr, sehr schön ist und dass ich hier sehr, sehr gerne am Bosporus entlang spaziere, und am allerliebsten fahre ich Schiff. Ja.
Also du hast schlechtes Wetter, heißt beste Lesezeit. Wie bist du auf dieses Buch gestoßen?
Ja, also das ist natürlich ein Thema, das mir selbst... das werden einige wissen, sehr am Herzen liegt. Mhm. Also,
da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Ja, und ich würde dir gleich widersprechen. Also ich halte es nicht für ein düsteres Buch. Es ist ein großartiges Buch. Es ist ein vielleicht an manchen Stellen etwas krasses oder brutales Buch. Es ist aber sehr genau und fast dokumentarisch erzählt. Es erzählt halt die Geschichte einer Organtransplantation. Und ja, sie beginnt mit einem tragischen Unfall, einem Autounfall. Ja. Der Protagonist Simon, der eigentlich nur sehr kurz im Buch ist, er hat einen sehr schönen winterlichen Surfausflug hinter sich, Wellenreiten mit seinen Freunden. Und auf der Rückfahrt am frühen Morgen haben sie einen Autounfall und er stirbt. Mhm. Und nun erzählt das Buch eigentlich nur 24 Stunden, was dann passiert. In 24 Stunden wandert nämlich sein Organ, sein Herz, aus Le Havre dann in einen anderen Körper nach Paris. Und dieses Buch erzählt halt, wer alles daran beteiligt ist und was alles nötig ist, um so ein Wunder zu ermöglichen.
Wie macht sie das? Also was sind ihre Mittel? Kannst du das hörbar machen, wie sie diese 24 Stunden erzählt?
Ja, also das ist eigentlich ein, sie malt ein großes Panorama, ein Diorama. Mhm. Und sie hat ein großes Figurenarsenal. Also es gibt den Stationsarzt, der nicht schläft, es gibt den Herzchirurgen, es gibt die Pflegerin, es gibt den Intensivpfleger, der mal Arien singt. Also sie hat ein, also wir kriegen eigentlich Einblicke in sehr viele Leben in diesem Buch.
Ja.
Und ganz großartig ist halt, dass es ein, das ist in Frankreich ja gar nicht so verbreitet oder im Französischen, das ist doch ein Präsenzbuch. Also der Leser ist immer mit dabei, ja. Mhm. Also immer Personal bei diesen Personen. Also wir sehen es aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Und wir sehen natürlich, wir sind auch bei den Eltern, ja. Die Eltern, die dann sich überlegen müssen, hätte unser 19-jähriger Sohn das gewollt, dass seine Organe gespendet werden, ja. Und ganz wirklich großartig beschrieben ist die Situation, wie die Eltern sich dann eben doch dafür entscheiden. Also der Verdienst dieses Buches, ich will gar nicht vorgreifen, aber das ist eigentlich schon, dass es diesen ganzen Prozess, also was alles nötig ist, um so ein Wunder zu vollbringen, was da alles nötig ist, was alles organisiert werden muss. Denn als dann die Entscheidung gefallen ist, als die Eltern Ja sagen, dann fängt ja ein ganz großer, ganze Maschine an zu rollen. Dann ja. Gibt es die Organverteilungsorganisation in Paris, die dann sämtliche Kliniken anruft. Dann sind wir schließlich bei den Chirurgen, die aus den verschiedenen anderen Städten in das Krankenhaus fliegen, wo der Körper liegt, und die entnehmen dann die Organe, und das wird alles beschrieben, ja. Ich glaube, wer bisher, ja, sagen wir mal, keine Lust hatte, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ja, der hat hier ein Buch, in dem eigentlich alles erklärt ist, alles sehr, sehr genau erklärt ist.
Das wollte ich dich gerade fragen. Du hast ja selbst ein Buch geschrieben, du hattest das eingangs schon erwähnen wollen, das mit dem Thema zu tun hat, dein Roman Leben, der eben unter anderem auch davon handelt, dass eine Organspende, eine gespendete Leber dir dein Leben gerettet hat. Und insofern kannst du ja einschätzen, inwieweit Maëlys de Kerorgans Erzählung der Realität entspricht.
Ja, also ja, das ist natürlich richtig. Ja, also das mit dem Thema kenne ich mich einigermaßen aus, seit ich selbst Betroffener bin. Und deswegen hat mich natürlich de Kerorgans Buch wirklich wahnsinnig interessiert. Und ich muss sagen, sie beschreibt natürlich auch eine Seite, an die ich mich in meinem Buch sozusagen nicht herangetraut habe oder die ich gar nicht erzählen konnte, ja. Nämlich die Vorgeschichte. Sie kann eben auch den Organspender beschreiben, ja. Und großartig ist eben, wie sie das innerhalb in einen Tag passt. Und natürlich, also sie hat wahnsinnig recherchiert, sie ist wirklich bei den Operationen dabei, sie beschreibt das sehr genau, und ganz großartig ist auch, wie sie die verschiedenen Ärztetypen beschreibt.
Ja,
da gibt es den jungen Ehrgeizigen, dann gibt es den Doyen, und dann gibt es die junge Ärztin, dann das Pflegepersonal. Also das ist schon sehr gekonnt gemacht.
Ja, sehr lebendig. Also
David, du hast es eben erwähnt, wir lernen viel durch das Buch, wir erleben, was passiert, wir beobachten, wer daran beteiligt ist. Jetzt die Frage, können wir es auch genießen, das Buch, zum Beispiel als Urlaubslektüre, die Ferien stehen vor der Tür?
Also, es ist ein großartiges Urlaubsbuch, es spielt ja in Frankreich, man könnte es mit nach Frankreich nehmen zum Beispiel. Nein,
mir ernsthaft, sag mal.
Natürlich, man kann es auch genießen. Es hat eine sehr poetische Sprache auch dabei, dieses Buch. Und das würde ich auch mal sagen, es ist auch wirklich sehr gut übersetzt von Andrea Spingler. Mhm. An dem Buch stört eigentlich fast gar nichts, sondern es ist spannend, weil dieser Tag, das ist so ein irrer Tag, und er beschreibt halt ein Wunder. Also ein Mensch stirbt, aber verhilft einem anderen zum Weiterleben. Also die Empfängerin, die lernen wir auch kennen, das ist Claire. Claire, die ist über 50 und müsste eigentlich sterben, und hat drei Söhne, die bei ihr am Bett stehen und nicht wissen, was sie tun sollen. Und dann passiert ihr dieses Wunder, dass sie ein neues Herz bekommt. Ja.
Ein genau recherchiertes Buch in einer poetischen Sprache, das erzählt, wie das Herz eines 19-Jährigen in den Körper einer 50-Jährigen kommt. Sehr gut übersetzt von Andrea Spingler ist der Roman »Die Lebenden reparieren«, ursprünglich im Französischen erschienen. Auf Deutsch erschienen im Surkamp Verlag. Er umfasst 255 Seiten und kostet 19,90 Euro und ist uns empfohlen worden von David Wagner aus Istanbul. Vielen Dank, David, und viel Spaß und deutlich besseres Wetter da am Bosporus.
Danke, danke.
Dankeschön.
Ausgesetzt. Bücher
die gefunden werden wollen.
Ja, Woche für Woche lassen wir Bücher wohl liegen in Berlin und auch mal an Orten rund um Berlin. Meistens sind es genau 20 Exemplare aus Papier, alle markiert, bestempelt, beschriftet, mit Hinweisen, warum, weshalb, wieso. Und auch für diese Sendung haben wir das so gemacht und es tut uns gar nicht leid. Wichtig ist uns nur, dass die ausgesetzten Bücher gefunden und dass den Anweisungen darin Folge geleistet wird. Es würde sich nämlich lohnen, unter anderem für Luise, die ist jetzt in der Leitung und hat so ein Buch gefunden. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Okay, Luise, wo gefunden und wie war's?
Ich habe es in Schöneberg gefunden am Bahnhof. Ich habe mich sehr gefreut. Soll ich jetzt gleich auflösen, was es war?
Ja, die Parole, meinen Sie? Ja, bitte?
Ach so, die Parole ist bekloppt, aber glücklich.
Und was wollen Sie auflösen?
Welches Buch ich gefunden habe.
Ja, oh ja, gerne.
Das ist nämlich ein sehr tolles Buch, worüber ich mich super gefreut habe, und zwar von Schlecki Silberstein, alias Christian Brandes.
Genau.
Ich kann keine Wurstzipfel essen.
Richtig.
Sie sind so begeistert, wir sagen jetzt gar nichts mehr. Erzählen Sie weiter, worum geht's in dem Buch?
Es ist total lustig, weil ich bin großer Schlecki Silberstein-Fan. Deswegen hat es irgendwie genau die Richtige getroffen, worüber ich mich natürlich sehr freue.
Ja,
also Christian Brandes hat Spleens zusammengetragen, also kleine Macken von Leuten. Also er hat Leute aufgerufen, online Spleens einzureichen und hat die dann alle in einem Buch versammelt sozusagen.
Ja, Spleens wie wenn ich einen Laden verlasse, ohne etwas zu kaufen und mich dann an der Kasse durchdrängeln muss, werde ich immer voll nervös und denke die ganze Zeit darüber nach, wie ich mich jetzt am besten verhalte, damit die anderen nicht denken, dass ich was geklaut hatte. 211 Leute teilen diesen Spleen auf Seite 85. Haben Sie einen Spleen gefunden, der Sie zumindest begeistert, wenn nicht sogar betrifft?
Ja, habe ich natürlich auch. Also es ist wirklich total erschreckend, wenn man dieses Buch liest, weil man findet sich echt, also bei mir war es zumindest so, bei total vielen Spleens wieder. Und also ich habe einen gefunden, wo ich gleich dachte, oh Gott, ja, das ist bei mir genauso. Bei einem Getränkekasten müssen die vollen und leeren Flaschen bei mir immer zusammenhängende Blöcke bilden. Diese dürfen nicht durch leere Flaschen, Fächer voneinander getrennt sein. Alleinstehende Flaschen nerven mich extrem. Geht mir auch so. Ich muss da immer echt total rumrangieren und so bei so einem Getränkekasten.
Für die, die Schlecki Silberstein gar nicht kennen, Schlecki Silberstein Herr Brandes hat einen Blog, auf dem er sehr Kurioses aus dem Netz zusammenträgt. Kuriose Bilder, kuriose Videos, kuriose Kommentare, kuriose alles. Früher hieß sein Blog Spiegel Offline, das hat er dann aber schnell geändert, um irgendwelchen Klagen vorwegzunehmen. Und er ist sehr erfolgreich damit. Es war ursprünglich nur ein Hobby. Und er hat Milliarden Klicks pro Tag, dieser Schlecki Silberstein. Und Sie klicken fleißig mit, Luise. Was lesen Sie denn sonst so, wenn Sie nicht anderen Ihre Spleens nachlesen?
Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also wenn ich versuche schon immer auch viel zu lesen. Ich lese gern auf Französisch auch mal was, aber habe da jetzt gar nicht unbedingt so ein Lieblingsautor. Ansonsten bin ich immer zu Krimis immer zu haben und Thriller. Ich bin großer Fan von Charlotte Link, wenn man das so sagen darf.
Selbstverständlich.
Und sonst, mir dient Literatur wirklich oft so zum Runterkommen und so auch so ein bisschen zur Zerstreuung, aber ich bin da eigentlich relativ offen und habe gar nicht unbedingt so den einen Lieblingsautor oder so.
Was hält Sie denn vom Lesen ab?
Die Zeit oft, in der Tat.
Aber Sie sagten gerade, wenn ich dazu komme, klar, die
ja,
Zeit.
Ja, also manchmal mangelt, also wenn, dann halt irgendwie so, klar, in der S-Bahn oder abends nochmal so, aber oft fehlt dann halt auch die Zeit oder man ist dann doch zu müde, um abends nochmal zum Buch zu greifen oder so.
Machen Sie das doch zu einem Spleen. Sie können nicht einschlafen, bevor Sie nicht 3 Stunden jeden Abend gelesen haben.
Genau, das wäre ganz gut, ja.
Wir wollen diesen Spleen befördern, denn Sie bekommen als Finderin und Gewinnerin noch ein kleines Buchpaket darin. unser Favorit, Unsagbare Dinge von Laurie Penny.
Mhm. Außerdem Jeder Tag gehört dem Dieb von Tetsu Cole.
Wenn Sie in Schöneberg in die S-Bahn einsteigen, können Sie damit zum Wannsee fahren und da am Dienstag Tetsu Cole und Daniel Kehlmann live erleben. Das Buch werden Sie dann noch nicht haben, um das signieren zu lassen, aber Sie sollten sich das trotzdem nicht entgehen lassen.
Mhm. Ja. Die Lebenden reparieren hat uns David Wagner vorgestellt, wird auch im Paket sein und dann etwas, was vielleicht perfekt ist für Ihre Situation. Katrin Ratzke hat ein kleines, feines Büchlein entwickelt und das heißt FT oder das Recht auf Faulheit und es ist tatsächlich eine Buch gewordene Ode an die Faulheit, an den Müßiggang.
Das stellen wir gleich noch vor. Mhm. Bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen und wie gesagt, jeden Abend 3 Stunden lesen. Das ist jetzt Ihr neuer Spleen. Danke.
Vielen Dank.
Tschüss, Luise.
Tschüss. Danke.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Am Sonntag, dem Tag, an dem Gott faulenzte.
Schönen guten Abend. Jetzt kommt etwas, auf das ich mich den ganzen Abend schon freue. Ich darf ein Wort aussprechen, was, was abgekürzt ist. Folgendes. Pft. Oder das Recht auf Faulheit. Also pft. Also, 2 leere Seiten, ein dezenter Hinweis, oben links, malen nach Zahlen. Mitten im beruhigenden Weiß, 1 Punkt und daneben eine 1. Ich lache immer noch, sobald ich nur daran denke. Was hat es damit auf sich? Also, mein Dank geht zuallererst an die Künstlerin Katrin Ratzke. Diese Malen nach Zahlen-Seite ist eine großartige Seite von vielen anderen großartigen Seiten ihres Buchs Pft oder das Recht auf Faulheit, in der sie mit Witz und Anstand das Faulsein zelebriert unter Verwendung von Satzzeichen, Allgemeinwissen und Zitaten großer Denker. Schönen guten Abend, Katrin Ratzke. Oh, da muss ich natürlich jetzt anmachen. Schönen guten Abend, Katrin Ratzke.
Hallo.
Da warst du zu faul, das Mikrofon anzumachen. Einmal kurz zur Auflösung. Was bedeutet denn dieses Pft am Anfang des Titels?
Pft ist einfach die Abkürzung von Faulheit. Ich war dann am Ende zu faul,
um
es noch auszuschreiben.
Hat sie weggelassen.
Mhm. Ja.
Gut. Über 100 Seiten mit Faulheit zu füllen ist ein Oxymoron, steht auf einer Seite, auf Seite 103. Ein Oxymoron ist die Zusammenstellung zweier sich widersprechender Begriffe in einem Kompositum oder in einer rhetorischen Figur, steht im Duden. Aber manche Seiten sind ja schon richtig schön leer. War das schwere Arbeit?
Ja, das ist eine gute Frage, aber tatsächlich ist das Projekt, wo ich so viel Arbeit reingesteckt habe wie noch nie. Mhm. Also sowohl in die Ideen als auch in die Ausführung und in die Umsetzung.
Mhm. Was war denn schwer? Gab es schöne Probleme beim Herausfinden, wie Faulheit in einem Buch funktionieren kann?
Das Schwere war tatsächlich auch die Realität. Wie halte ich eine Balance zwischen Arbeit und Faulsein? Weil das habe ich ja auch jetzt während diesem Prozess oder der Entstehung des Buches rausgefunden. Man kann das eine ohne das andere nicht genießen. Und das habe ich einerseits rausgefunden über meine Recherche und andererseits aber auch wirklich am eigenen Leib, weil wenn man nichts zu tun hat, dann sehnt man sich nach einer Aufgabe. Ja. Und wenn man zu viel zu tun hat, dann sehnt man sich so sehr danach, einfach mal auszuschlafen und nichts zu tun und Seele baumeln lassen und so weiter.
Das Buch war ja Ihre Abschlussarbeit. Sie haben Design studiert an der Technischen Hochschule in Nürnberg mit den Schwerpunkten Grafik und Text. Ist Ihr Buch also sozusagen die Text und Grafik gewordene Faulheit?
Ja, so könnte man es nennen. Und eigentlich auch wirklich in beiden Schwerpunkten. Es hat alles so angefangen, dass ich immer zuerst eine Idee hatte. Diese Idee habe ich dann ausformuliert, also habe versucht, einen Text dafür zu finden. Und aus diesem Text heraus ist dann die Gestaltung entstanden.
Also die Gestaltung zum Beispiel, dass Sie, ich glaube, 4 Doppelseiten leer gelassen haben und Sie haben es überschrieben mit der Überschrift Punkt, Punkt, Punkt.
Das. Genau.
Wie faul ist das denn bitte? Ja. Oder eben dieses Malen nach Zahlen, wo nur ein Punkt und eine 1 drauf ist. Den Witz finde ich auch, Lydia.
Ja.
Die Begeisterung teile ich mit dir.
Genau. Sie haben auch mal mehr geschrieben im Buch. Ist ja nicht so, dass die alle leer sind. Da sind lange Texte drin. Einmal geht es über Lesefaulheit, was da anstrengt und Fremdwörter. Und einmal geht es darum, die Schwierigkeit, endlich einen Text zu beginnen, in dem es kurioserweise oder sinnigerweise dann um die Schwierigkeit, über Faulheit zu schreiben oder einen Text zu beginnen, also geht. Und dieser Text ist auch recht lang. Ich würde mal sagen, das ist erstens autobiografisch und Sie müssen sich doch auch ständig totgelacht haben beim Arbeiten, was Sie da jetzt wieder fabrizieren, oder?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Oh nein, es war harte Arbeit, Schweiß und Blut.
Eigentlich schon. Also ich hatte viele von den Ideen tatsächlich, während ich faul war. Mhm. Und dann war es im ersten Moment schon witzig. Aber dann habe ich auch angefangen, mir darüber Gedanken zu machen. Und wie gesagt, es ist ja immer aus der Idee heraus der Text und die Gestaltung entstanden. Und aus der Idee heraus ist meistens noch eine andere Idee entstanden und dann nochmal eine Idee. Und dann hatte die Idee wieder einen Fehler, dann musste ich wieder einen Schritt zurück. Und es war schon auch also es war schon auch wirklich anstrengend.
Ja. Sie benutzen auch einmal das Wort Müßiggang. Das benutze ich, finde ich, schöner als Faulheit. Sie haben aber natürlich dann immer Lesefaule, Filmguckfaule, Arbeitsfaule, irgendwie alles Faule angesprochen. Aber wir sprechen natürlich hier nicht von einer ewig andauernden Lethargie, also monatelanges Nichtstun, das propagieren Sie nicht. Es geht schon um die kleinen Momente, die Inseln zwischen Tätigkeiten, oder?
Richtig, genau. Und die gibt's, finde ich, mittlerweile viel zu selten, weil mittlerweile sogar schon die freie Zeit zu einer Freizeit geworden ist. Und was das eine vom anderen unterscheidet, ist eben, dass man die Freizeit auch schon plant und verplant.
Ja.
Und dass es dann eben oft auch wieder zu viel wird und in sozialem Stress endet. Oder dass man sich halt einfach diese Momente, in denen man einfach wirklich nichts tut, sich nicht mehr gönnt.
Mhm. Thomas?
Wie sind Sie denn an das Thema herangegangen? Wie haben Sie all diese Aspekte der Faulheit gefunden? Haben Sie Freunde gefragt? Haben Sie im Netz recherchiert?
Ja, das war ganz witzig, weil ich dann zuerst eben die Idee hatte, dass ich eine Arbeit über Faulheit mache. Und dann habe ich mich ausgetauscht mit Freunden, meistens beim Kaffee trinken oder beim Spazierengehen, also wirklich bei schönen Tätigkeiten. Und die fanden das dann alle immer toll und haben so erzählt, wie sie eigentlich gerne faul sind und was sie auch, oder wie sie, wo sie Schwierigkeiten haben. Eben zum Beispiel eine Freundin von mir, sehr lesefaul, und die meinte, ja, das ist eigentlich so ihr Kapitel. Und das ist auch das Schöne an diesem Buch, jeder findet sich auf einer anderen Seite wieder und auf eine andere Art angesprochen.
Mhm. Ihr Buch ist wirklich beeindruckend schön gestaltet.
Ja.
Wir haben gesagt, Sie sind Grafikerin. Was hat denn aber Ihr Professor, als Sie gesagt haben, ich mache eine Abschlussarbeit zum Thema Faulheit, gesagt?
Der hat sich totgelacht. Der fand es richtig witzig.
Ja, richtig witzig und zum Totlachen, aber auch zum Nachdenken über das Thema Faulheit ist das Buch von Katrin Radke, Pft, oder Das Recht auf Faulheit. Es ist erschienen als Hardcover mit Leineneinband und Prägung im Verlag Kunstanstifter, 128 Seiten. Kosten 18 Euro für dieses Buch, das übrigens auch ausgezeichnet worden ist, mit dem Förderpreis des Bundes der Freunde der Technischen Hochschule.
Vielen Dank.
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für Ihren Besuch.
Dankeschön.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Und der erste Pflichttermin, morgen um 16.40 Uhr, die Radio 1 Bestenliste zusammengestellt von den Qualitätsbuchhändlern in Berlin und Brandenburg. Und diese Liste wird angeführt von einem Krimi, Das Kartell von Don Winslow. Auf der Liste befindet sich auch der von uns sehr geschätzte Kolja Mensing mit seinem Buch Die Legenden der Väter. Und neu eingestiegen in die Liste ist Merle Krögers Buch Havarie. Und das wird morgen um 16.40 Uhr vorgestellt von Elvira Hahnemann von der Buchhandlung Ter in Friedenau. Sie hat das Buch mitgebracht, wird uns das vorstellen, wie ich gerade schon gesagt hatte. Und bevor ich mich nochmal wiederhole, gehen wir einfach weiter zum nächsten Pflichttermin.
Und der ist am 1. Juli im Studio LCB. Um 20 Uhr geht's los. Zu Gast ist Frank Witzel im Gespräch mit Philipp Welsch und Klaus Walter. Und es moderiert Maike Albert. Es geht um Frank Witzels Mammutroman 800 Seiten stark. Die Erfindung der Rote Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969, erschien im Mattes und Seitz Berlin Verlag. Es geht um einen 13-jährigen Erzähler, der sich da die Realität, die Nachkriegszeit die Zeit im Nachkriegsdeutschland irgendwie zusammenreimt. Eine Mischmasch aus Fantasien und aus Wahrheit, Terrorismus, Popmusik, verrückte Verlagsgründungen. Was auch immer passierte, es passierte wahrscheinlich oder auch nicht. Besuchen Sie diese Lesung also am 1. Juli um 20 Uhr im Studio LCB im Wannsee, am Wannsee. Und es geht, ich muss kurz gucken, 20 Uhr los und der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro.
Am folgenden Wochenende, am kommenden Wochenende vom 3. bis zum 5.7. findet das von Radio 1 präsentierte Literaturfestival Lit Potsdam statt mit einem beachtlichen Line-up. Volker Kutscher ist dabei, Ferdinand von Schirach. Corinna Harfuch wird ihre Vorlesequalitäten unter Beweis stellen. Zum Auftakt diskutiert Martin Walser mit der Staatsministerin für Kultur und Medien. Und dann gibt es auch noch für Kinder unter anderem das Programm von Paul Maar, der aus seinem noch nicht veröffentlichten neuen Sams-Roman vorliest. Wie gesagt, vom 3. bis zum 5.7. von Freitag bis Samstag. Der Freitag bis Sonntag der kommenden Woche und das vollständige Programm finden Sie unter www.litpotsdam.de.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Nicht die Daten zum Buch. Das sind doch nicht die Daten zum Buch, meine Liebe.
Diskussion im Off-Air.
Ich wollte dir sagen, wir waren zu faul vorhin, als wir das Buch von Schlecki Silberstein, ich kann keine Wurstzipfel essen, vorgestellt haben, zu sagen, wo man das eigentlich herkriegen kann. Ich kann keine Wurstzipfel essen und 999 weitere seltsame Angewohnheiten sind erschienen im Ullstein Verlag. 331 Seiten kosten 9,99 Euro. Ein entsetzlich
Sammelsurium.
Offenbarendes Buch, würde ich dann mal gerade sagen. Ich habe nur reingeblättert und schon finde ich eigentlich die Hälfte aller Spleens hier auf mich anwendbar. Also zum Beispiel, dass ich, wenn ich zu einer Reise irgendwelche Brote mitnehme, die für den ganzen Tag gedacht sind, dann esse ich die eigentlich innerhalb der ersten 2 Stunden auf.
Ja, und wenn ich Brötchen esse, die ich eigentlich richtig schön kross aufbacke, also dass die schön scharf sind, zerdrücke ich sie dann doch ganz, mache sie ganz platt, bevor ich mir was drauflege. Also es ist völlig hin mit der Knusprigkeit dann.
Ich ziehe an Tieren, auf denen dick und ich ziehe an Türen, auf denen dick und fett drücken steht.
Ja. Kenne ich auch. Hier ist auch eins, immer wenn ich eine Treppe hinaufgehe, habe ich Angst zu stolpern und direkt mit dem Mund auf die Treppenkante zu fallen und mir die Zähne auszuholen. Das kenne ich, ja.
Naja, Literatur dient eben auch der Selbstoffenbarung, wenn man sie auf sich bezieht. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen schöne Lektüren in der kommenden Woche. Und am nächsten Sonntag warten dann Gesa Ufer und Marion Brasch auf Sie.
Ja. Machen Sie es gut. Viel Spaß beim Lesen. Tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.